SWR 2 Spezial, das Thema. Von der Wohnung zur Festung. Wie schützen wir unser Zuhause?
Gestern hat die Hamburger Soko Kassel mal wieder zwei mutmaßliche Einbrecher kurz nach der Tat geschnappt. Die Polizei braucht im Moment solche schnellen Erfolge. Insgesamt sieht die Ermittlungsbilanz in ganz Deutschland nämlich reichlich düster aus. Nur ein Bruchteil der Einbrüche wird aufgeklärt. Und gleichzeitig werden die Diebe aktiver. Vergangenes Jahr in Hamburg 20% mehr Wohnungseinbrüche als 2014. In Niedersachsen sind die Zahlen um 13% hochgegangen, in Schleswig-Holstein um 12%. Deutschlandweit so viele Wohnungseinbrüche wie seit 23 Jahren nicht mehr. Eine Entwicklung, die auch Bundesinnenminister de Maizière Sorgen macht.
Die hohen Fallzahlen sind nicht nur, aber vor allem auf reisende Tätergruppen aus Südost- und Osteuropa zurückzuführen.
Das sagt der Minister, aber stimmt das auch? Und wenn ja, was tun gegen solche reisenden Banden? Und wie können sie sich am besten vor Einbrüchen schützen? Darum geht's noch bis 20 Uhr hier bei NDR 2. Ich bin Stefan Schmidt. Schönen Feierabend. Für viele ist es ein Albtraum, das eigene Zuhause leergeräumt von Einbrechern. Und das passiert in letzter Zeit auch im Norden wieder häufiger. Besonders in Hamburg ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr noch einmal deutlich gestiegen. Und auch Niedersachsen und Schleswig-Holstein liegen in diesem besorgniserregenden Bundestrend. Nur in Mecklenburg-Vorpommern, da ist die Situation vergangenes Jahr so ähnlich geblieben wie 2014. Aber auch da haben viele Menschen Angst, dass ihnen so etwas passieren könnte wie dieser Hamburgerin hier.
Also vor 3 Jahren haben sie bei uns eingebrochen, alles ausgeräumt, sämtlichen Schmuck und Bargeld geklaut. Am helllichten Tag, da ging es mir ganz schlecht. Es war komisch, dass jemand in den Schränken rumgewühlt hat, alles rausgerissen hat. Und es ist schon ein sehr komisches und bedrückendes Gefühl gewesen. Der Kripo-Beamte hat zu uns gesagt, das sind Banden, organisierte Banden, die klauen noch Bestellung. Die sind 2-3 Tage mit dem Auto hier, die kriegen eine Auflage, was sie abliefern müssen. Und das wird entwendet und dann sind sie nach 2-3 Tagen wieder weg.
Verschwunden in Richtung Rumänien, Albanien oder Georgien. Und von diesen reisenden Einbrecherbanden spricht auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Er sagt, die machen ihm Sorgen. Dazu im NDR2-Gespräch der Kriminologe Professor Thomas Feltes von der Ruhr-Uni Bochum. Herr Professor Feltes, was sind denn das für Banden und wie sind die organisiert?
Ja, wenn wir das genau wüssten, dann wüssten wir auch, ob die Aussage wirklich richtig ist. Also wir haben das Problem, dass von etwa 100 Einbrüchen nur in etwa 1 bis 2 Fällen tatsächlich ein Täter verurteilt wird. Das heißt, man kann wirklich nur Mutmaßungen anstellen, wie der Kripo-Beamte es hier getan hat, dass ein konkreter Einbruch tatsächlich von einer Diebesbande begangen worden ist, die dann eben auch möglicherweise aus Rumänien oder Bulgarien kommt. Das ist tatsächlich so, es gibt diese Banden, aber ob sie diese Dimension haben, die hier unterstellt wird, das wage ich zu bezweifeln.
Sprechen wir trotzdem mal über diese Banden in einem ersten Schritt. Wie funktioniert das genau? Wir hören von Einbrüchen auf Bestellung von Auftraggebern irgendwo in Osteuropa, von irgendwelchen Handlangern, die die Bestellungen in Deutschland ausführen. Ist das das System? Kann man das sagen oder ist auch das eher Mythos?
Ja gut, also Einbruch auf Bestellung klingt jetzt so, als wenn etwas ganz Bestimmtes geklaut werden sollte. Diese Fälle haben wir tatsächlich auch, dass es eben Einbruch auf Bestellung gibt, dass Kunstwerke oder dass bestimmte Teppiche gestohlen werden sollen. Hier ist wohl eher gemeint, es sind Banden, die eben tatsächlich nach Deutschland kommen, um dann eben mit dem Auftrag Einbrüche zu begehen und eben entsprechend Bargeld und Schmuck mitzunehmen, mit diesem Auftrag hierher kommen und dann diese Aufträge ausführen.
Innenminister de Maizière setzt da auf Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, um das Problem mit diesen Banden zu lösen. Kann das funktionieren?
Ja, das ist sicherlich schwierig, weil man zum einen die Hintermänner, die dann eben in Bulgarien oder Rumänien sitzen, eben nur schwer fest und dingfest machen kann. Da kann man auch der Polizei dort keinen Vorwurf machen, denn die sitzen irgendwo und steuern das im Grunde genommen übers Internet oder wie auch immer. Wir müssten schon hier bei uns ansetzen und versuchen, eben diese Banden, sobald wir eine Serie von Einbrüchen erkennen, dann dort polizeilich tätig zu werden, um möglichst schnell Erfolge zu erzielen.
Aber Sie sagen, wir wissen gar nicht so genau, ob das wirklich Banden sind, die in so vielen, in so häufigen Fällen dahinter stecken, die verantwortlich sind für diesen Anstieg der Einbruchszahlen in Deutschland. Wer denn dann?
Also wir wissen aufgrund von früheren kriminologischen Studien, dass ein Großteil der Kriminalität, die sich im innerstädtischen Bereich ereignet, durch Drogenabhängige verursacht ist, die einfach Geld brauchen, um ihren nächsten Schuss, um die nächste Droge zu finanzieren. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass das etwa 50% aller Einbrüche tatsächlich von diesen diesen Tätern begangen werden. Wir haben dann noch die Gruppe von jungen Menschen, die einfach nicht an der Gesellschaft in der Form teilhaben können, wie sie es gerne würden. Sie haben kein Geld, um sich die neueste Mode, um sich die neueste Technik zu kaufen. Und die nutzen dann die Gelegenheit, wenn in ihrer Nachbarschaft zu erkennen ist, dort ist etwas zu holen oder eine Wohnung ist schlecht gesichert, um dort eben dann relativ schnell an Bargeld und Schmuck zu kommen. Und Schmuck können sie, vor allem wenn es Goldschmuck ist, heutzutage eben sehr schnell und sehr rasch in ihrer unmittelbaren Umgebung zu Geld machen. Die Diebesbanden im Osten, die kann man leicht beschuldigen, da liegt das Problem im Ausland und dabei ist das falsch.
Dass die Einbruchszahlen im Moment so hoch sind, das liegt nicht nur an reisenden Banden, sagt der Kriminologe Thomas Feltes von der Ruhr-Uni Bochum. Mit ihm sprechen wir später noch genauer darüber, was die Politik und was wir alle tun können im Kampf gegen Einbrecher. Gleich aber erstmal zu einer Frau, die da einige Erfolge vorzuweisen hat, Alexandra Klein, die Chefin der Hamburger Soko Kassel bei NDR 2. Hamburg ist immer eine Reise wert, leider auch für Einbrecher. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in der Hansestadt im vergangenen Jahr um 20% gestiegen. Das ist deutschlandweite Spitze in einer unrühmlichen Disziplin. Jeden Tag steigen Diebe in Hamburg im Schnitt in 25 Häuser ein. Und von diesen Einbrüchen wird nur ein Bruchteil aufgeklärt, genau wie im Rest des Nordens. Zumindest laut offizieller Statistik 2015. Aber vielleicht ist die zumindest in Hamburg schon ein Stück weit überholt. Seit vergangenem Sommer gibt es da nämlich die Soko Kassel und deren rund 100 Mitarbeiter haben schon bundesweite Schlagzeilen gemacht, unter anderem mit spektakulären Festnahmen. Bei uns im NDR2-Studio die Leiterin der Soko Kassel, Alexandra Klein. Frau Klein, können Sie uns versprechen, dass das wieder weniger wird mit den Einbrüchen in Hamburg?
So ein Versprechen kann ich Ihnen nicht abgeben. Ich würde es gerne, aber ich kann es natürlich nicht. Und wir setzen alles dran, dass die Zahlen nach unten gehen.
Ihnen geht es unter anderem darum, Einbruchserien auch als solche zu identifizieren. Wie gehen Sie da vor? Wie funktioniert das?
Also zunächst mal sagen wir, Einbrecher sind Serientäter, die an ihrem Erfolg lernen. Und das bedeutet für uns, wir müssen ihr Verhalten, ihre Handschrift lernen zu lesen, um dann die Serien zuordnen zu können. Das heißt, wir müssen die Tatorte sehr genau aufsuchen, auch Umfeldbefragungen machen und intensiv auch mit den Geschädigten ins Gespräch kommen.
Und dann erstellen Sie Profile?
Ja, ganz so ist es nicht. Bei Kapitaldelikten macht man das sehr, sehr ausführlich, aber es ist genau die Richtung. Das bedeutet, wir schauen, was ist typisch für jemanden, was kann er gut, was kann er gar nicht. Was mag er besonders gerne? Das hört sich so komisch an. Mhm. Aber es gibt schon Täter, die bestimmte Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel an den Kühlschrank gehen und was trinken. Mhm. Oder vorher, vor der Tat, ein Bier trinken oder eine Zigarette rauchen.
In der Wohnung.
Alles Mögliche, können Sie sich vorstellen, gibt es. Das sind so kleinste Kleinigkeiten, die wir uns anschauen, um dann zu erkennen, okay, das könnte der und der Täter sein, weil das Verhalten haben wir schon mal gesehen.
Und dann wollen Sie die Einbrecher am besten noch am Tatort festnehmen. Können Sie also im besten Fall voraussagen, in welcher Gegend wann eingebrochen wird?
Das sage ich zu meinen Auswärtern und Analysten auch immer, dass das Ziel sein sollte, dass wir die Täter im Grunde abfangen, noch bevor sie tatsächlich in das Objekt gehen. Ja, das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber ich kann Ihnen sagen, es ist tatsächlich schon gelungen, dass wir vor den Tätern da waren und sozusagen auf sie gewartet haben.
Die niedrige Aufklärungsquote ist das eine, aber noch viel weniger Einbrecher landen hinterher auch tatsächlich im Gefängnis. Ist das nicht frustrierend?
Mir ist das ein bisschen zu kurz gesprungen, da jetzt den Finger auf Staatsanwälte und Richter zu zeigen, sondern es ist auch tatsächlich so, wir müssen in dieser Infrastruktur, die wir haben mit unseren polizeilichen Systemen und unseren Datenabfragen, müssen wir uns so gut vernetzen, dass wir die Akte, wie wir immer so schön sagen, so dick machen können, dass der Richter auch eine entsprechende Verurteilung treffen kann. Ganz häufig sagen unsere Täter, ja, also das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich wollte das eigentlich gar nicht, aber ich war komplett arm und wusste mir nicht anders zu helfen. Das hört der Richter dann von ihm und dann ist es an uns, genau das zu widerlegen. Und dann ist unsere Erfahrung, wenn wir das den Richtern präsentieren können, dann gibt es keine Bewährungsstrafen.
Hamburger Soko Kassel verzeichnet bundesweit beachtete Erfolge im Kampf gegen Einbruchserien. Vielen Dank an deren Leiterin Alexandra Klein.
NDR 2 Spezial, das Thema. Von der Wohnung zur Festung. Wie schützen wir unser Zuhause?
Ja, Einbrecher können zwar nicht alles gebrauchen, aber augenscheinlich doch ziemlich vieles. In Mecklenburg-Vorpommern haben sie diese Woche unter anderem mehrere Schlauchboote, eine mobile Seilwinde und Jagdmunition mitgehen lassen. Bringt offenbar alles Geld ein. Für reisende Einbrecherbanden aus Osteuropa lohnen sich im Moment offenbar Ausflüge nach Deutschland ganz besonders. Auch im Norden wird wieder häufiger eingebrochen, zumindest in den allermeisten Gegenden. Haben Sie da Angst?
Natürlich hat man Angst, zumal wir auch im Erdgeschoss wohnen und da man noch eher betroffen von ist. Bei jedem Geräusch steht man schon nachts auf und guckt mal nach, ob da irgendwas passiert ist.
Wir fühlen uns recht sicher. Erster Stock, gut gesichertes Haus, also Neubau. Dreifach verglaste Fenster mit Extraschutz und Feuerschutztüren.
Also ins Erdgeschoss würde ich nicht ziehen, da hätte ich wirklich Sorge, weil man ja im Sommer auch mal die Fenster aufhaben will.
Wir haben ein neues Schloss eingebaut, so weit sind wir schon mal gekommen. Weil unser altes war, den konnte man mit einem Schraubenzieher öffnen.
Vor 3 Jahren haben sie bei uns eingebrochen, am helllichten Tag. Es war komisch, dass jemand in den Schränken rumgewühlt hat, alles rausgerissen hat. Und es ist schon ein sehr komisches und bedrückendes Gefühl gewesen.
Ja, und wie gehen Opfer damit um und wie können Sie verhindern, dass Sie zum Opfer werden? Unsere Themen noch bis 8. Ich bin Stefan Schmidt. Schönen Donnerstagabend. Das hier ist eine Geschichte aus der Reihe Dinge, die Sie niemals erleben wollen. Passiert ist sie Peter Holzhausen aus Dorfmark in Niedersachsen. Morgens um 5 der Wecker geht und dann haben er und seine Frau festgestellt, da waren Einbrecher nachts im Haus, sogar im Schlafzimmer. Die haben Peter Holzhausen das Portemonnaie aus der Hose geklaut und er hat direkt daneben geschlafen.
Ich bin aufgestanden, bin dann ins Wohnzimmer gegangen, bin gegen den Schreibtisch gelaufen, der aufgezogen war. Und da wurde das ja erst real. Und das Schlimme war eigentlich die Feststellung, dass jemand im Schlafzimmer gewesen ist und ich und meine Frau sind nicht wach geworden. Und man hat uns da, das ist ja die so eine Intimsphäre und das war ziemlich schlimm. Problem war natürlich auch, wir haben kleine Kinder gehabt zu dem Zeitpunkt und die sind jede Nacht aufgestanden, bloß in der Nacht nicht, was ja sehr wahrscheinlich ein Glücksfall war auch. Das wäre ja schlimm gewesen, wenn die den Kollegen da über die Füße gelaufen wären.
Na, das wäre nochmal eine Nummer krasser gewesen. Was tun also, damit einem sowas möglichst erspart bleibt? Wir haben NDR2-Reporter Gunther Ohnrich in einen Demonstrationskeller der Hamburger Polizei geschickt. Und da hat er sich an allen möglichen Türen und Fenstern zeigen lassen, was Einbrecher abhalten kann und was nicht.
Ja, und vor einem handelsüblichen Fenster, wie wir es alle kennen, steht jetzt Stefan Meder von der Hamburger Polizei, nur mit einem Schraubendreher bewaffnet. Und er wird jetzt mal für wenige Augenblicke die dunkle Seite der Macht betreten. Das waren jetzt handgestoppte 5,2 Sekunden. Das Duell ging jetzt klar an Sie. Wie viel Prozent werden in dieser Art und Weise geöffnet?
Ja, das sind so 70% ungefähr der Einbrecher gehen durch das Aufhebeln von Fenstern oder Terrassentür vor. Wenn man in Mietwohnungen ist, in die höhere Bereiche reingeht, dann geht er an die Wohnungseingangstüren.
Was kann man denn jetzt insgesamt tun, um das zu verhindern?
Das Wichtigste ist erst einmal der Hebelschutz. Das sind sogenannte Pilzkopfzapfen, die eingebaut sein müssen. Das nächste sind dann abschießbare Fenstergriffe, die mit dazugehören. Und das dritte ist auch ein durchwurfhemmendes oder einbruchsicheres Glas, dass das auch nicht eingeschlagen werden kann.
Kommen wir mal zum Thema Haustüren. Welche wirksamen Schutzmechanismen gibt es da?
Bei den Haustüren ist es so, dass das Schloss angegangen wird. Das wird teilweise aufgebohrt oder rausgezogen. Und da gibt es dann einen klassischen Bohr- und Ziehschutz. Oder er versucht eben auch zu hebeln. Dafür ist es wichtig, dass man möglichst eine Mehrfachverriegelung hat.
Angenommen, ich habe diese Mehrfachverriegelung noch nicht. Kann ich da noch was anderes machen?
Ja, auch da kann man nachrüsten. Es gibt die Zusatzschlösser, sogenannte Panzerriegel oder Querriegel oder auch Kastenriegelschlösser. Dann haben sie genau den gleichen Schutz dann wie eine Mehrfachverriegelung und der Einbrecher schafft es auch nicht, eine Tür dann entsprechend aufzuhebeln.
Es gibt ja so Sachen, die schafft man sich an, um so ein gutes Gefühl zu haben. Was lässt sich da als gut oder weniger tauglich klassifizieren?
Ja, weniger tauglich ist, wo man dann, ich weiß nicht, Hundegebell oder ähnliches dann angehen lässt oder nur ein dunkles Licht irgendwo mal brennen lässt. Die besten Sachen sind dann natürlich geprüfte Sicherheitsprodukte, die auch von einem Prüfinstitut geprüft und zertifiziert sind, wie VDS oder das IFT zum Beispiel. Das sind so Abkürzungen, die man dann findet. Wichtig ist auch, dass es von einem Fachbetrieb eingebaut wird, egal ob man Zusatzschlösser hat oder eben gleich sichere Fenster einbauen lässt.
Und am besten direkt von der Polizei beraten lassen, was wirklich hilft in Sachen Einbruchschutz und was nicht. Gunther Ohnrich, NDR 2 Hamburg. Ein Einbruch an sich ist ja schlimm genug. Da gehen oft Sachen verloren, an denen man hängt. Dann noch der ganze Ärger, Behördenkram, Versicherung, Polizei. Aber viele Opfer leiden auch noch Monate später an den psychischen Folgen. Fast die Hälfte fühlt sich auch noch ein Jahr nach der Tat zu Hause in der gewohnten Umgebung unsicher. Das ist bei einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen für den Versicherungsverband GDV rausgekommen. Christina Erichsen-Kruse von der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Hamburg. Was treibt diese Menschen um?
Der Einbruch ist ein Angriff auf ihre Seele. Sie fühlen sich machtlos, fühlen sich wehrlos. Das heißt, sie haben einen ganz eindeutigen Kontrollverlust. Und das kann zu ganz tiefgreifenden Urängsten führen, von denen sie sich nicht mehr ohne weiteres trennen können.
Und wie helfen Sie den Betroffenen, wenn die zu Ihnen kommen?
Also erstmal hören wir ihnen zu. Das ist das absolut wichtigste Kriterium, denn sie haben in ihrer Umgebung sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass entweder niemand zuhört oder dass es Schuldzuweisungen gibt, weil sie angeblich zu leichtsinnig waren. Das machen wir alles nicht. Wir hören einfach zu, egal ob sie eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei oder auch drei Stunden reden wollen. Und dann erarbeiten wir mit ihnen eine Möglichkeit, sich von diesem Albtraum zu befreien. Denn was den wenigsten klar ist, Opfer eines Einbruchs sind genauso traumatisiert wie Opfer einer schweren Körperverletzung oder Opfer eines versuchten Tötungsdelikts.
Immerhin bei jedem fünften Wohnungseinbruch in Deutschland waren die Opfer laut der Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen zu Hause. Wie verhält man sich denn in so einem Albtraumfall am besten, wenn man auf einmal merkt, da ist jemand Fremdes im Haus und in der Wohnung?
Der Nachteinbruch, wenn ich zu Hause bin und schlafe und da steht plötzlich jemand in der Wohnung, das ist der Super-GAU. Ich würde immer dazu raten, bloß nicht mutig sein, sondern nach Möglichkeit versuchen, sich ruhig zu verhalten, ein Telefon am Bett zu haben, wenn es irgendwie drin ist. Und wenn es gar nicht anders geht, dann wirklich sich die Lunge aus dem Hals schreien, damit Nachbarn aufmerksam werden und damit das Überraschungsmoment so ist, dass der Einbrecher vielleicht flieht.
Haben Sie mal solche Menschen betreut bei sich, ganz konkret, die von Ihren Erfahrungen berichtet haben?
Ja, das haben wir. Und darunter ist ein junges Paar gewesen, die diesen Super-GAU erlebt haben, dass der Einbrecher in ihrem Schlafzimmer stand, vor ihrem Bett. Und die waren schwer geschädigt, schwer traumatisiert. Sie haben nur noch gemeinsam die Wohnung betreten. Die Frau ist erst wieder reingegangen, wenn der Mann alles abgesucht hat. Und sie hatten leider nicht die Möglichkeit, eine andere Wohnung zu beziehen, was sie gerne getan hätten, weil es gar nicht so einfach ist, eine andere Wohnung mit einem normalen Gehalt zu finden.
Der größte Teil der Einbrecher in Deutschland wird nicht erwischt. Was bedeutet das für die Opfer?
Das bedeutet, dass sie denken, dass es jederzeit wieder passieren kann. Das heißt, die Sicherheit, diese gelernte Sorglosigkeit, dass mir nichts passiert, die ist weg.
Einbruchsopfer sind genauso traumatisiert wie Opfer von schwerer körperlicher Gewalt. Das sagt Christina Erichsen-Kruse von der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Hamburg bei NDR 2. Wie groß ist das Risiko, selbst Opfer zu werden? Darum geht's gleich im Gespräch mit dem Kriminologen Thomas Feltes.
NDR 2 Spezial, das Thema. Von der Wohnung zur Festung. Wie schützen wir unser Zuhause?
Wenn zu Hause eingebrochen wird, dann kann das im schlimmsten Fall das ganze Leben verändern. Das haben wir vorhin schon gehört hier bei NDR 2. Umso schlimmer, dass die Einbruchszahlen auch im Norden weiter steigen und dass nur ein Bruchteil der Fälle aufgeklärt wird. Das macht auch der Bundesregierung Sorgen. Aber Innenminister de Maizière sagt, wir tun was, zum Beispiel, aber nicht nur gegen reisende Einbrecherbanden aus Osteuropa.
Das ist die verstärkte Kooperation mit den Nachbarn, auch mit Herkunftsländern wie etwa Georgien. Die operative Unterstützung der Länder durch das BKA, wir haben eine entsprechende Koordinierungsstelle, organisierte Kriminalität beim Bundeskriminalamt eingerichtet. Präventive Maßnahmen wie das Förderprogramm der Kreditanstalt für Wohnungseinbruch, für passiven Schutz oder gesetzgeberische Maßnahmen wie die Verschärfung des Ausweisungsrechts für kriminelle Ausländer.
Das klingt nach einem Rundumpaket. Professor Thomas Feltes, Kriminologe an der Ruhr-Uni Bochum. Was glauben Sie, kann das Erfolg haben? Lässt sich so die Zahl der Einbrüche wieder senken?
Also das Einzige, was mir davon wirklich sinnvoll erscheint, ist eben tatsächlich dieses Förderprogramm, mit dem versucht werden soll, vor allem im sozialen Wohnungsbau die Einbruchssicherungen zu intensivieren. Weil wir wissen, dass gerade dort sich viele Einbrüche ereignen, weil eben die Türen schlecht gesichert sind, weil die Wohnungsbauunternehmen oder auch die Hedgefonds oder die sogenannten Heuschrecken, die diese Wohnungen betreiben, eben überhaupt nicht investieren in Eingangsbereiche, in Türen oder in Fenster. Wenn man hier nachbessern würde, wissen wir, hat man tatsächlich einen Effekt, weil die technische Prävention im Bereich des Einbruchs tatsächlich wirkt.
Und wie sieht das aus mit der Zusammenarbeit zwischen den deutschen Bundesländern? Da hören wir immer, die sind gar nicht wirklich richtig vernetzt untereinander.
Ja, das trifft zu. Also wir haben hier tatsächlich keine Messung der Delikte in Echtzeit. Das haben wir in einigen Städten, was auch sehr sinnvoll ist. Dann kann man schnell reagieren. Wenn man sieht, da entwickelt sich eine Einbruchsserie, dann kann man Maßnahmen ergreifen. Aber dieser Austausch von Daten erfolgt nicht bundesweit. Hier könnte man durchaus nachsteuern und könnte eben versuchen, sich relativ schnell zu informieren, wo ist denn welche Tat, mit welchem Modus operandi, also auf welche Art und Weise begangen worden, um dann möglicherweise Gleichheiten oder Ähnlichkeiten zu entdecken und polizeiliche Maßnahmen entsprechend auszustellen.
Und Sie sagen darüber hinaus, Sicherheitstechnik bringt was. In Niedersachsen zum Beispiel kommen fast 40% der Einbrecher nicht über den Versuch hinaus. Lassen die sich so leicht abschrecken?
Ja, klar. Es ist ja relativ einfach für einen Einbrecher. Die Nacht ist lang und wenn er eben an ein oder zwei Objekten scheitert, dann geht er eben zum dritten oder zum vierten. Und irgendwann findet er dann tatsächlich eben eine Wohnungstür oder auch ein Haus, was eben schlechter gesichert ist als die anderen. Es ist tatsächlich so, dass diese technischen Präventionsmaßnahmen, vor allen Dingen aber das, was wir als wachsame Nachbarn bezeichnen, also ein soziales Umfeld, was aufpasst, was ein Auge für eine andere Wohnung und für ein anderes Haus hat, das sind die Faktoren, die eben wirklich präventiv wirken.
Dabei ist aber doch das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, in Deutschland gar nicht so unfassbar hoch, oder?
Ja, das ist ähnlich, wie wenn Sie versuchen, jemanden, der nachts über einen Friedhof geht, zu sagen, du brauchst keine Angst zu haben, dort passiert nichts. Diese Furcht und diese Angst ist in den letzten Monaten und Jahren natürlich gestiegen, weil fast täglich über Einbrüche berichtet wird. Viele sagen auch, die Einschläge sind näher gekommen. Wir haben dabei aber immer noch nicht den Höchststand erreicht, den wir um die Jahrtausend- oder Jahrhundertwende gehabt haben. Also eigentlich ist die Hysterie nicht angebracht, aber es ist natürlich angebracht, darüber zu reden und zu versuchen, Lösungsmöglichkeiten zu finden.
Und eine Lösung heißt eben Sicherheitstechnik, auch für Leute mit nicht so riesigem Einkommen. Das sagt der Kriminologe Thomas Feltes von der Ruhr-Uni in Bochum.
NDR 2 Spezial, das Thema. Von der Wohnung zur Festung. Wie schützen wir unser Zuhause?
Man mag es sich gar nicht allzu genau vorstellen. Sie kommen nach Hause und der Fernseher ist weg. Außerdem das schicke Internetradio mit Soundsystem und der ganze Schmuck, inklusive den Erbstücken von Oma. Alles geklaut. Sowas passiert in Deutschland inzwischen wieder häufiger und nur ein Bruchteil der Wohnungseinbrüche wird aufgeklärt. In Schleswig-Holstein waren es zum Beispiel im vergangenen Jahr laut den offiziellen Zahlen nur knapp 9%, ähnlich wenige wie in Hamburg. In Niedersachsen wurden immerhin etwas mehr als ein Fünftel aller Einbrüche aufgeklärt, in Mecklenburg-Vorpommern knapp ein Drittel. Heißt aber unterm Strich, in den meisten Fällen sind die Täter über alle Berge und bleiben verschwunden. Andreas Gern, Versicherungsexperte bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Wie stehen denn dann die Chancen, dass ich mein Eigentum irgendwann zurückbekomme?
Also grundsätzlich sind die Erfolgsaussichten leider sehr schlecht. Also jeder ist eigentlich wirklich sehr gut beraten, wenn man Privatvorsorge trifft, um halt gegebenenfalls sich vor solchen Schäden, die durch Einbruch, Diebstähle, dass man diese Schäden halt über eine privat abgeschlossene Hausratversicherung halt abdeckt.
Wir haben allerdings ja vorhin schon darüber gesprochen, hier bei NDR 2. Manche Firmen machen auch ein Geschäft mit der Angst der Leute. Welche Einbruchsversicherungen, Hausratsversicherungen sind aus Ihrer Sicht sinnvoll? Wie viel sollte ich mir sowas kosten lassen?
Es gibt in jeder Versicherung große Beitragsunterschiede. Wichtig ist aber, sich wirklich auch mit den Bedingungen halt vertraut zu machen. Wenn wir an Wertsachen denken, da gilt es auch, Entschädigungsgrenzen zu beachten. Also gerade Bargeld, Schmuck, Pelze, Briefmarkensammlung, Medaillen, Münzen, was es auch immer gibt. Und dann ist es auch noch ganz wichtig zu berücksichtigen, im Einzelfall müssen diese Wertsachen ja besonders gesichert aufbewahrt werden. Das gibt besonders definierte Stahlschränke, die halt besonderen Sicherheitsvorkehrungen entsprechen müssen. Und jeder Versicherer gibt halt vor, bis zu welcher Höhe beispielsweise Bargeld versichert ist, wenn man halt Bargeldsummen nicht in einem solchen Stahlschrank aufbewahrt. Und man muss sich grundsätzlich fragen, ob es nicht vielleicht auch ratsam ist, statt einem eigenen kleinen Tresor vielleicht ein Schließfach bei irgendeinem Kreditinstitut anzubieten.
Was kann ich denn sonst noch tun, damit die Versicherung am Ende auch tatsächlich zahlt und das möglichst auch noch schnell?
Also wichtig, wenn der Schadensfall eingetreten ist, ist immer wirklich die unverzügliche Anzeige, nicht nur bei der Polizei, sondern auch dann bei der Versicherung. Wichtig dann auch ganz besonders die Stehlgutliste sehr sorgfältig zu erstellen, um alles genau aufzulisten, was abhandengekommen ist. Das ist ganz wichtig, sowohl für die Ermittlung der Polizei wie auch für die spätere Entschädigungsregulierung beim Versicherer. Und damit man alles auch wirklich belegen kann, ist es grundsätzlich zu empfehlen, dass man auch gerade die Kaufbelege von Schmucksachen, von Wertgegenständen, von größeren Anschaffungen technischer Art vielleicht, dass man diese Kaufbelege auch aufhebt, möglicherweise in besonderen Ordnersystemen vielleicht auch digital archiviert. Auch durch Fotos kann man halt belegen, dass beispielsweise bestimmte Schmuckgegenstände oder ähnliches überhaupt vorhanden waren, die dann auch abhandengekommen sind. Dass man dann auch wirklich nicht nur das Schmuckstück am Hals vielleicht aus weiter Entfernung sieht, sondern auch erkennen kann, um was es sich tatsächlich gehandelt hat.
Vielen Dank an den Versicherungsexperten Andreas Gernt von der Verbraucherzentrale Hannover.